Zweite Folge zu FIFA 21. Mero, ich habe tatsächlich Bock, jetzt über das neue FIFA zu sprechen. Wir sind es, glaube ich, beide leid, jetzt über FIFA 20 zu reden. Deswegen reden wir jetzt einfach nur noch über FIFA 21. Mit ein paar wenigen Ausnahmen. Vielleicht sollten wir ganz kurz noch über das E-Friendly reden, was jetzt noch stattgefunden hat zwischen Deutschland und Schweden. Und wir haben schon angekündigt, auch die E-Champions League noch mit dabei. Aber eben, ganz wichtig, diese Folge natürlich wieder mit dabei. Mero.
Hallo. Es war ein E-Friendly?
Ja, es war ein E-Friendly tatsächlich. Hast du das nicht mitbekommen?
Ne, ich glaube, das. Ach doch, dieses 9-1 oder was?
Ja, genau.
Okay, das, Deutschland gegen Schweden. Ich habe das nur so beiläufig irgendwie gesehen und dachte, hö, was war das jetzt? Ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, bin ich ehrlich. Aber ja, gut, haben wir gewonnen. Damit ist das Kapitel dann auch geschlossen. Herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Fertig.
Okay, die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Ja, es war ganz nett nochmal. Aber irgendwie hat man schon auch gemerkt, ich habe das E-Friendly angeschaut, dass die Begeisterung und die Luft einfach für FIFA 20 jetzt raus ist. Das hat sich jetzt bislang noch nie so unglaublich krasse Aufmerksamkeit erfreut, so die ganzen E-Friendlies, was auch ein bisschen schade ist, aber man merkt auch einfach, es hat zu wenig Reiz aktuell. Natürlich auch jetzt in der Phase, wir sind im August, die ganzen Infos zu FIFA 21 prasseln auf uns ein und so, und dann will sich eigentlich niemand mehr mit diesem alten Spiel beschäftigen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil man natürlich auch von Turnierveranstalterseite oder jetzt zum Beispiel auch aus Sicht des DFB eben noch Events einfach hat, die man machen muss, vielleicht sogar auch, ne, wenn irgendwelche Partner auch noch involviert sind oder sonst irgendwas. Und dann zieht sich sowas hinten raus, jetzt auch diese Saison mit der besonderen Situation. Ist blöd, aber muss man irgendwie einfach mitziehen. So, aber vielleicht reicht das, um über das E-Friendly zu reden. Das war das eine. E-Champions League kommt noch. Da ist jetzt dann auch offiziell announced, wann das passiert, nämlich in knapp einer Woche. Da wird nochmal ein Turnier gespielt und es geht um insgesamt nochmal 100.000 Dollar, was echt für...
Sag mal ein Datum dazu, weil in knapp einer Woche ist jetzt ein bisschen...
Ach so, ja, das ist richtig. Wir nehmen am 15.8. gerade auf und am 22., soweit ich das weiß, wird das gespielt.
Am 22.
bis 22. irgendwie so. Also irgendwie so um den Dreh, genau. Aber wir berichten natürlich dann davon. Ich finde das nochmal krass, weil es geht ja um 100.000 Dollar für 8 Teilnehmer. Also das ist so verhältnismäßig echt nochmal viel Asche, oder?
Das ist schon echt viel Asche. Ich meine auch gerade dadurch, dass es eben dieses Invitational ist, ist das schon echt krass. Ich meine nicht nur, dass es um 100.000 Dollar geht, die haben ja auch gefühlt Boxen im Wert von 100.000 Dollar gekriegt.
Ja, aber nicht nur die Spieler, wo man jetzt sagen könnte, na klar, ne, die Spieler wurden eingeladen und so und das ist cool, sondern es haben ja auch ganz viel Content-Creator diese Box bekommen. Und da ist so viel Zeug drin gewesen, das ist Wahnsinn.
Ein On-Air-Zeichen von EA, Controller, ja. Eine Uhr und allein diese Box ist ja schon eigentlich ganz cool, wenn wir ehrlich sind.
Ja, das war so ein kompletter Rollkoffer eigentlich, oder?
Ja, es kann ein Koffer gewesen sein. Also meistens hat man ihn ja nur liegen sehen, so. Wobei, nee, es ist, glaube ich, tatsächlich einfach eine Box. So als solches, ne? Aber der Inhalt ist schon insane. Muss man echt mal sagen. Also wenn man so drüber nachdenkt, ja, die Leute werden eingeladen, haben da schon einen Vorteil, weil die spielen dann um 100.000 Dollar, ja? Und dann kriegst du noch so eine Box, wo dann halt auch zum Beispiel eine Livestreaming-Cam drin ist, ein kleiner Ball, die Uhr, wie gesagt, dann ein Headset ist noch drin, ich hab's jetzt gerade mal aufgerufen. Das ist schon enorm, ne? Also... Schon beeindruckend.
Wir halten euch dann auf dem Laufenden, wenn dazu irgendwas Interessantes noch passiert. Es wird das letzte Turnier sein in FIFA 20 und dann können wir wirklich endlich einen Haken machen hinter diese Saison. Ich glaube, die in vielerlei Hinsicht verkorkst war. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut, oder? Verkorkst? Oder fällt dir ein anderes Adjektiv ein, was die Saison an sich beschreiben würde?
Ich weiß nicht, zäh. Ich weiß nicht, ich würde es nicht verkorkst nennen, aber ich würde es zäh nennen einfach.
Ja, stimmt, das trifft es auch gut.
Weil es ging ja schon damit los, dass wir ewig darauf gewartet haben, dass die Saison überhaupt losgeht, ja, oder wann wir die Infos bekommen, dann ging es so langsam irgendwie peu à peu los, dann die ganzen Qualifier-Wochenenden werden sich für die Spieler auch sehr zäh angefühlt haben. Ich finde, verkorkst es nicht, es ist einfach zäh. FIFA 20 war insgesamt sehr zäh, die Qualifier-Wochenenden, bis der Ablaufplan stand, dann jetzt auch die Infos, die wir bekommen haben, nachdem Corona quasi alles auf Eis gelegt hat, auch das hat ewig gedauert. Und bis es dann jetzt auch irgendwie wieder weiterging, das hat auch sich alles gezogen. Also ich glaube, C ist irgendwie die beste Beschreibung für das, was in FIFA 20 passiert ist.
Aber wir wollen uns nicht länger aufhalten damit, sondern gehen rein in die FIFA 21 Pitch Notes. Es gab jetzt zu eigentlich allen Modi mittlerweile, oder? Wurde irgendwas noch nicht erwähnt? Aber ich glaube, es gab
Lass uns einfach sagen, Pro Clubs wurde nicht erwähnt.
Ja, okay, dann lass uns das doch direkt mal besprechen. Pro Clubs ist immer das, glaube ich, neben dem Karrieremodus, wo immer gehofft wird, dass endlich die große Welle an Neuerungen eintrifft und alles überarbeitet wird und alles viel besser wird. Ich glaube, da teilen sich diese beiden Modi dasselbe Schicksal. Weil in beiden steht man gefühlt seit Jahren auf demselben Stand. Bei Pro Club wahrscheinlich sogar noch mal mehr als bei dem Karrieremodus, wo sich ja zumindest mal visuell irgendwie so ein bisschen was auch getan hat und so. Aber es kommt irgendwie nicht. Und wir werden das in dieser Folge noch so ein bisschen erörtern, warum das nicht der Fall ist. Und bei Pro Club, du hast dir die Pitch Notes angeschaut, du bist der Pro Club Experte von uns beiden. Fass vielleicht kurz zusammen, was in diesen Pitch Notes drin stand.
Ja, in den Pitch Notes ist halt drin, dass man jetzt seine Computermitspieler im Pro Club Modus anpassen kann. Also auch welchen Fuß die nutzen, wie groß die sind und also Sachen kann man anpassen. Man kann also quasi, wie man seinen eigenen Pro erstellt, jetzt auch als Manager des Vereins dafür sorgen, dass die Spieler customisiert werden. Und was als nächste Neuerung kam, das finde ich einerseits ganz cool, andererseits ein bisschen anstrengend, weil es einfach gar nicht dem Modus als solches entspricht, ist halt die Tatsache, dass wir jetzt Taktiken einstellen können vor dem Spiel. Wir können auch Rollen und so, wir können wirklich Taktiken nutzen in Pro Club. Das ging vorher nämlich nicht, außer den vorgefertigten Presets. Hört man den Kater die ganze Zeit wahrscheinlich?
Ein bisschen. Ah. Damit hat noch Rufus wieder seine Daseinsberechtigung
in diesem Podcast. Es ist beeindruckend, ne? Ich bin, naja. Ich überlege, ob ich kurz die Tür aufmache und ihn reinlasse. Aber die Taktiken können wir jetzt nutzen. Das ist ganz cool, wenn man mal irgendwie so mit 3-4 Leuten spielt, damit einen zum Beispiel nicht der Flügelspieler die ganze Zeit bedrängt ist vom Außenverteidiger. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das sind die einzigen beiden Neuerungen. Nice to have, aber nicht richtig geil.
Dann sag uns doch vielleicht mal, was wären Neuerungen, die der Modus unbedingt brauchen würde? Also wenn du jetzt sagst, so, das ist nichts, also ich kann mir gut vorstellen, dass das zu wenig ist.
Weil ja,
das
ja vor allem, also bevor du jetzt aussprichst, sag mir mal, was das einem Team bringt, das regelmäßig in Online-Ligen 11 gegen 11 spielt.
Ja, nee, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja nur dann sinnvoll, gerade dieser zweite Aspekt, wenn du eben nicht mit 11 Spielern spielst. Also das lohnt sich eigentlich dann, wenn du maximal so zu 5 irgendwie spielst, weil dann hast du irgendwie ja, eine Mannschaft um dich rum, wo mehrere Spieler von dieser Taktik beeinflusst werden, weil alles andere ist ja wirklich komplett unabhängig davon. Weil ja, du kannst ja rumrennen, wie du willst.
Das ist halt so das Problem. Also der Modus ist dafür ausgelegt, dass man 11 gegen 11 spielt und ich gehe davon aus, dass nicht die meisten Menschen, die diesen Modus spielen, 11 gegen 11 spielen. Das ist mir schon bewusst, das weiß ich. Ich spiele auch regelmäßig mit meinem Kumpel samstags abends, wir spielen zu dritt. Dann ist so eine Taktik ganz cool, das bezweifle ich gar nicht. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass dem Modus seit Jahren irgendwie auch einfach zum Teil vielleicht auch ein kompetitiver Modus fehlt, ein vernünftiges Leaderboard oder sowas. Das sind so ganz simple Sachen, die man meiner Meinung nach irgendwie nochmal besser integrieren könnte, als die Sachen, die da jetzt gekommen sind. Ich möchte die Sachen nicht schlecht reden, weil ich finde gerade dieses den Fuß zum Beispiel beim Flügelspieler und sowas anpassen sehr, sehr nützlich, denn man hat in letzter Zeit auch immer wieder das Problem, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, da steht zum Beispiel nicht drin, ob man den Weakfoot auch anpassen kann, aber du hast halt manchmal einfach so Spieler auf dem rechten Flügel, die sind dann Rechtsfuß und haben einen Stern auf dem Weakfoot. Und wenn du jetzt zum wenigstens schon mal anpassen kannst, dass du auf dem rechten Flügel vielleicht einen Linksfuß hast, damit du mit dem reinziehen kannst oder sowas, dann könnte das schon mal irgendwie einfach helfen, ein paar Dinge weiterzuentwickeln. Deswegen, ich finde die Features cool, gerade auch das mit dem Taktikding, wenn man mit weniger Leuten unterwegs ist. Was mich aber stört, ist, dass irgendwie null dazugekommen ist für den 11 gegen 11 Modus. Ein vernünftiges Leaderboard, vielleicht auch mal die Möglichkeit einzustellen, wie man auf Friendlies einlädt, zum Beispiel nur auf 90-Minuten-Basis, dass bei Unentschieden dann halt eben Schluss ist oder dass du mit Verlängerung und Elfmeterschießen weitermachst und so Sachen, weil das sind so Optionen, die haben wir einfach nicht. Wenn wir in der Liga ein Unentschieden spielen, da ist halt nach 90 Minuten Schluss und jeder muss irgendwie gucken, dass er noch die Screenshots zusammenkriegt, bevor zum Beispiel das andere Team quittet oder sowas, weil man ja immer mit gewissen Screenshots auch in den Ligen gefordert belegen muss, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Und das sind einfach schon so Sachen, die sind eigentlich relativ grundlegend. Warum gibt es keine Möglichkeit, in Friendly einzuladen und zu sagen, nach 90 Minuten ist Schluss? Das wäre einfach schon so hilfreich. Das ist so eine simple Sache eigentlich. Also sagt man jetzt einfach, das ist so eine Sache, an die man denken könnte, wenn man sich mit dem Modus und der daraus entstandenen Community ein bisschen auseinandersetzen würde. Ich sage nicht, dass es simpel zu integrieren ist, weil das ist es in den seltensten Fällen, aber es wäre was, was einen viel weiterbringen würde in dem Modus, zum Beispiel eben auch wie dieses Leaderboard, das aktuell einfach nur davon profitiert, wer am meisten spielt, anstatt davon, wer irgendwie Siege holt gegen ein Team, das irgendwie stärker ist als die 0815-Teams, die in Liga 1 rumlaufen oder sowas.
Ladderboard, ja, ich greife das mal direkt auf, weil dieses Skill-Rating im Prinzip, also wir reden ja irgendwie davon, dass du an irgendwelchen Faktoren festmachen kannst, wie gut ein Spieler am Ende ist. Und das geht ja nicht über eine Anzahl an Spielen, sondern eben wie effizient spielt ein Spieler, wie gut läuft ein Spieler, was ist, also auch diese Matchbewertung und so weiter, ist ja in Pro Club, glaube ich, auch durchaus relevant, oder? Also inwiefern kann man die Spielerbewertung am Ende ernst nehmen in Pro Club auch?
Ja, also das ist auch so ein ganz, ja genau, diese von FIFA erstellte Bewertungsalgorithmus ist sowieso auch nochmal so eine Sache, der ganz schwierig ist. Es ist halt eher gegeben, zum Beispiel auch immer, dass Offensivspieler einfach eine bessere Bewertung kommen, relativ schnell. Du bekommst als Defensivspieler zum Beispiel auch eine gute Wertung, wenn halt vorne viele Tore fallen und du hinten lange keinen kassierst, aber du wirst niemals besser sein als jemand, der vorne ein Tor geschossen hat. Das ist halt auch irgendwie so eine Sache und das ist irgendwie einfach anstrengend, ehrlich gesagt. Es ist halt natürlich nicht dafür entwickelt, stand jetzt FIFA, das so zu spielen, wie wir es spielen da im Pro-Club-Modus, aber es hätte schon hier und da na, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit an manchen Stellen verdient. Und die beiden Änderungen, die da gekommen sind, die sind halt dann am Ende einfach nur für Leute, die mal Pro-Club spielen und eben nicht geeignet für Leute, die wirklich Pro-Club spielen. Zum Beispiel wissen wir auch immer noch nicht so genau, es gab nie einen Deep Dive darüber, was ist maximales Rating, was ein Pro auf seiner jeweiligen Position erreichen kann. Wir haben letztes Jahr neue Positionen dazu bekommen, aber es fehlt immer noch eine ganz zentrale Position, nämlich der ZM. Es gibt keine Möglichkeit, deinen Pro-Spieler als ZM einzustellen, sondern du kannst ZOM, ZDM, linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld machen. So, das sind die Positionen, die du im Mittelfeld einstellen kannst. Und da fehlt mir einfach grundlegend der ZM. Weil also der ja so an sich. Ein
Box-to-Box-Spieler meinst du?
Ja, richtig, ein Box-to-Box-Spieler. Weil der grundlegend ja nochmal andere Eigenschaften eben hat als ein ZOM oder nur ein ZDM. Und da muss man sich zum Beispiel auch vorstellen, dass die Leute dieses Jahr in der ganzen Abwehr eigentlich nur Rechtsaußen- oder Linksaußenverteidiger gespielt haben, weil der die beste Kombination aus Tempo und Verteidigen hatte. Ein Rechtsaußenverteidiger als Einstellung hatte grundlegend irgendwie eine 85 defensive, also ein defensives Bewusstsein, während ein Innenverteidiger irgendwas um die 78 hatte. Was ich nicht verstehe, warum ein Innenverteidiger ein schlechteres defensives Bewusstsein haben sollte als ein Rechtsaußenverteidiger. Also dieser Wertezusammenmix ist halt teilweise sehr, sehr fragwürdig. Ansonsten hatten wir quasi. Also wir haben gegen ein richtiges Top-Team gespielt dieses Jahr ein paar Mal. Und wenn du die angeguckt hast, wie die auf dem Platz spielen, hatten die eigentlich nur Stürmer und Außenverteidiger auf dem Platz. Weil das die effektiven Spielstile dieses Jahr waren. Und das kann halt eigentlich auch irgendwie nicht der Sinn sein. Und ich finde, da hätte EA vielleicht nochmal ansetzen müssen. Aber keine Ahnung, ob sie es getan haben. In den Pitch-Notes steht halt irgendwie nichts drin. Und das war sehr ernüchternd, ehrlich gesagt. Und ich denke, damit haben wir auch eigentlich genug gesagt zu den zwei Punkten, die da gekommen sind. Denn mehr war es halt auch tatsächlich nicht. Und da würde ich eigentlich. Ich würde sagen, wir hieven uns Ultimate Team, heben wir uns zu einem Schluss auf. Ich würde gerne tatsächlich auf den Karrieremodus eingehen oder möchtest du vorher Volta machen?
Ja, also ich bin gerade in den Volta Pitch Notes und das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, als leidiges Thema würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber so das Thema, mit dem ich mich gerne mehr auseinandersetzen möchte. Ich habe den Modus quasi gar nicht angefasst in dieser Saison, also wirklich fast nicht. Ich habe einmal kurz vor unserer Special-Folge mal angespielt und aber nach dem ersten Spiel, beziehungsweise ich habe das erste Spiel, glaube ich, nicht mehr durchgespielt, da schon aufgehört, weil es mir einfach zu blöd war. Und jetzt sind einige Verbesserungen gekommen. Also das ist ein Modus, der wirklich gut angepackt wurde, habe ich das Gefühl. Aber auch, weil, ja, wenn man das richtig vernommen hat, dann war der Volta-Modus zur vergangenen Saison einfach noch nicht fertig. Und jetzt ist er dann wohl fertig. Und natürlich kommen damit einige Dinge hinzu. Und ich glaube, das tut ihm ganz gut. Zum Beispiel ganz wichtig, dass der Schuss verbessert wurde. Weil es war so unglaublich schwer, mit einem Torwart ein Tor zu schießen in Volta, fand ich. Also ich fand diesen 3-gegen-3-Modus, wo man keinen Torwart hat, fand ich mega cool. Weil da musste man zwar auch manuell schießen, das war einfach so eine Sache, die konnte man trainieren. Und dann hat das im Normalfall funktioniert. Aber mit Torwart fand ich es unglaublich schwer, auf diese kleinen Kisten ein Tor zu erzielen.
In der Tat, das war schon ziemlich ekelhaft. Allgemein, das Gameplay hat mir null gefallen. Das hatte ich, glaube ich, ganz klar und deutlich rausgestellt, als wir dann unsere Special-Folge dazu hatten. Das war einfach nur anstrengend. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Ich werde auf jeden Fall reinschauen, aber ich habe das Gefühl, dass ich an dieser autokorrigierten Fancy-Spielmechanik nicht grundlegend unbedingt was geändert haben wird, obwohl sie geschrieben haben, dass sie einige Sachen da geändert haben. Also some of these additions include improvements to AI behavior in order to create more dynamic opportunities in attack. Ja, also es gibt eine Möglichkeit, also sie haben irgendwie dran gearbeitet, dass man besser angreifen kann. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Haben sie es dahingehend verbessert, dass man sagen kann, du kannst jetzt den Pass auch einfach mal direkt spielen? Oder haben sie es dahin verbessert, dass die Skill-Moves oder die fancy Pässe, die die spielen wollen, ich sag's bewusst so, verbessert wurden oder schneller ausgeführt werden? Aber ich muss sagen, ich fand's sehr, sehr autokorrigiert und sehr, sehr überkorrigiert und sehr auf Krampf dieses, ja, Street-Feeling aufkommen lassen, und das hat viele einfach kaputt gemacht. Und ich weiß nicht genau, ob das besser geworden ist, und das gilt es zu beobachten tatsächlich. Ansonsten muss man einfach sagen, das, was gefehlt hat, ist gekommen, und wir müssen gucken, wie es sich integriert hat am Ende.
Ja, das glaube ich auch. Das geht dann auch sehr viel ums Hands-on mal wieder. Also wenn man dann in der Demo, wird man Volta hundertprozentig auch wieder spielen können, da kriegt man ja vielleicht dann das erste Gefühl, wie das so ist. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, und ich werde es auch auf jeden Fall dann anspielen, wenn es dann draußen ist, das Spiel. Einfach, weil ich wissen will, haben sie es jetzt hinbekommen, diesen Modus?
Ach, lüg doch nicht, du wirst doch bestimmt schon in die Beta gucken. Irgendwen wirst du doch bestimmt kennen, der die Beta hat, und dann wirst du dich dahin begeben, ich weiß das doch.
Nee, das habe ich auch noch nicht gemacht, und das werde ich auch nicht machen. Okay. Nee, also da habe ich andere Dinge zu tun, aber das ist ein interessanter Gedanke. Tatsächlich habe ich überhaupt null darüber nachgedacht, dass ich jetzt zu irgendwem gehen könnte und dort die Beta spielen könnte. Das wäre natürlich eine Option, aber ja, was bringt's mir? Also ich freue mich dann, das Spiel so zu spielen und habe da meinen Spaß dran. Aber das ist, finde ich, auch nochmal ein Thema für sich. Können wir vielleicht am Ende nochmal diskutieren, wie wir mit dieser ganzen Vorbesteller-Thematik umgehen, welche Version und bla, bli, blub. Da habe ich nämlich mittlerweile auch meine ganz klare Meinung zu. Wir können noch kurz auf das Feature eingehen, was Volta immer
jetzt groß machen wird.
Ja, und was sie groß machen wollen, nämlich das Zusammenspielen mit Freunden. Also erstmal war ja schon mal nicht möglich, und das habe ich wirklich, das war mir unerklärlich, warum ich nicht online 1 gegen 1 zumindest mal spielen kann. Also, ne, ich lade dich einfach ein, so wie halt bei einem normalen Freundschaftsspiel, Online-Spiel so, und du wählst Bayern aus, ich wähl Barcelona aus, ne, aktuelle Referenz 2-8, wollte ich nur mal kurz gesagt haben, ne. Ich habe mich gefreut, war schön.
Hochachtungsvoll muss man da zweimal drüber nachdenken, ob das so sinnvoll war jetzt.
Wieso?
Also du willst auch die Zuhörer gleich wieder vergraulen mit deinem Bayern.
Nein, also ich fand das war wirklich überragend. Man muss, also selbst
muss man
als
einfach anerkennen, 8-2
war
schon sehr beeindruckend. Ja.
Das ist schon wirklich beeindruckend. Also die so vorzuführen, das war heftig. Und das über 90 Minuten. Aber das nur am Rande. Jedenfalls.
Das nur am Rande. Barcelona ist halt einfach drüber aktuell. Die haben niemanden ersetzt bekommen in den letzten Jahren, der sie verlassen hat. Sei es Puyol, Xavi, Iniesta und eben auch zum Beispiel Neymar. Die Nücke haben die nie geschlossen. Der Club hat sich krampfhaft über Wasser gehalten durch Messi. Und jetzt kriegen sie langsam das Fett weg. Nach und nach, auch in La Liga hat man immer wieder gesehen, wie sie eingebrochen sind, weil halt einfach die Spieler viel zu alt werden. Busquets ist alt, Piqué ist über seinem Zenit, Luis Suarez ist völlig neben sich, der hat zwar gestern ein Tor gemacht, aber im Vergleich zu früher einfach auch total undynamisch der Mensch, und Barcelona muss grundlegend seinen ganzen Verein überarbeiten, und das ist einfach traurig zu sehen von außen, wie ein Club, der eigentlich den Fußball jahrelang dominiert hat, so zugrunde gegangen ist, stand jetzt.
Ja.
Das mal so mitten rein gedroppt jetzt.
Genau, und jetzt geht's wieder um Volta. Also, Erstmal, wenn ich jetzt hier auch gerade die neuen Stadien und so weiter sehe in Volta, es sieht saugeil aus. Also, ich habe da wirklich Bock drauf. Das hat richtig Potenzial. Das mal als erstes. So, jetzt das erste Ding ist eben das Online-Zusammenspielen. Du kannst jetzt auch dann 3 gegen 3 online spielen und so. Und das tut dem Ganzen sehr gut. Das klingt erstmal so, okay, da haben wir viel Potenzial hinter dann. Muss man aber abwarten, ob das dann auch alles so schön funktioniert. Und dann ist die ganze Sache, also ich habe auch mal angefangen gehabt, vergangene Saison, mal ein Video zu Volta und FIFA Street und so zu machen. Und ich habe wahrscheinlich die Großteil der Aufnahmen immer noch, beziehungsweise ich würde mir die wahrscheinlich sogar noch mal machen, weil ich finde es nach wie vor interessant, das dann auch zu vergleichen, was war in FIFA Street gut und was haben sie davon auch übernommen. Und ja, es sind einige Dinge, weil es wirkt jetzt ja auch so, dass jetzt dieser, ich weiß nicht, so ein Mix aus so einer, ich glaube, in FIFA Street 2 hieß es Absolute Street, der Modus, wo man so seine eigene Karriere hatte und dann immer eben Spieler aus den anderen Teams rekrutieren konnte und so. Das wirkt schon eigentlich ganz cool. Und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt dann auch so funktioniert und nicht so an eine Story gebunden ist. Weil, ganz ehrlich, wer braucht irgendwie dann so eine Story mit Cutscenes und so weiter? Ich brauch's nicht. Vor allen Dingen, wenn die dann so cringy sind, wie sie halt waren, dann braucht die schon zweimal keiner. Aber da steckt viel Potenzial und auch viel über Cosmetics und so weiter. Und ich glaube auch, dass das in der Form von Ultimate Team könnte auch richtig, richtig geil werden. Dass man eben auch Icons wie Ronaldinho und so weiter dazu holen kann. Und gerade so ein Ronaldinho in Volta, wow, das wäre überragend, finde ich.
Ja, wer auf jeden Fall in Volta drin sein wird, ist ja Kaká. Das steht ja in den Pitchnotes auch schon drin. Es gibt ja diese sogenannten Featured Battles mit Limited Time Events, Limited Time Rewards, wo man halt einfach in so einer bestimmten Zeit Aufgaben erfüllen muss. So ein bisschen wie Objectives einfach aus Ultimate Team, wie wir es kennen. Und das klingt schon ganz cool, muss ich sagen, weil das halt besondere Möglichkeiten gibt. Du kannst dann halt eben auch nach dem Sieg gegen dieses Featured Squad am Ende wohl auch Spieler, eben die Starspieler rekrutieren für dein Team. Und das ist schon ganz cool tatsächlich. Du kannst auch deinen eigenen Starspieler trainieren. Da wird es auch Sachen geben, ja. Dass man da auch wirklich wie im Karrieremodus quasi Trainingseinheiten absolviert dann. Oder eben damals bei The Journey hatte man ja auch immer die Trainingseinheiten zwischen. Und sowas wird es hier halt eben auch geben. Ja, also es sieht jetzt auch tatsächlich so aus, als wäre es endlich fertig. Tatsächlich. Es sieht aus, als wäre es endlich fertig. Und es gibt eine Menge Customization-Möglichkeiten. Ja, ich weiß nicht. Also man sollte dem Modus vielleicht dann nochmal eine Chance geben, aber für mich kommt es dann halt wirklich darauf an, wie krass sich das wieder anfühlt, dass mir da eingegriffen wird in die Idee vom Spiel, die ich haben wollen würde.
Ja, natürlich. Das Spielgefühl muss besser werden. Das war viel zu viel von außen gesteuert mit diesen automatischen Skill-Moves, mit den ganzen Autokorrekturen in den Pässen und so. Aber das kommt auch von FIFA Street. Wenn du dir die FIFA Street, also gerade FIFA Street 2 zum Beispiel, gut, das war noch auf PlayStation 2 und so, ne, aber da war jeder Pass, kam halt wirklich direkt zum Mitspieler. Also du hast quasi nur grob in die Richtung gedrückt und der hat den Pass dann direkt dahin gespielt und der Ball klebte auch am Spieler selbst und so, weil die Mechanik eben mit den Tricks und so funktioniert hat. Das kann alles funktionieren, aber es muss einfach vom Spielgefühl her Sinn machen und man muss das Gefühl haben, man kann selbst bestimmen, gerade beim Torabschluss, wo der Ball dann hingehen soll. Und dann, wenn man Spaß daran hat, dann ist von mir aus so eine Autokorrektur auch gar nicht so schlimm. Aber es darf nicht frustrierend sein, wenn man sich denkt, boah, ich habe den Ball eigentlich komplett woanders hinspielen wollen und das wurde mir komplett zerstört irgendwie vom Computer. So, Volta haken wir damit auch ab und gehen in den Karrieremodus. Und das ist der nächste Modus, von dem jedes Jahr gesagt wird, irgendwie Hashtag Fix Career Mode oder so. Und immer große Hoffnungen da reingepackt werden und am Ende kommt zu wenig raus. Erstmal sah es ja so ganz vielversprechend aus, was man gesehen hatte. So mit dieser neuen Simulationsmöglichkeit und so. Und das ist eigentlich ja auch wieder ein altes Feature, das sie jetzt so ein bisschen poliert wieder reinbringen. Das war ja so in FIFA 06 und so. Das war, glaube ich, mein erstes FIFA, das ich so richtig gespielt habe. Da gab es ja auch diese visuelle Animation, glaube ich, hieß es. Und da konnte man dann auch noch in das Spiel reinhüpfen, wenn man gemerkt hat, man lag irgendwie 2-0 hinten und hatte dann noch 20 Minuten und so. Was, finde ich, spannend war, weil man dadurch so ein Szenario hatte, in das man reingehen konnte und das selber beeinflussen konnte noch. Und das hatte irgendwie was, weil man ein bisschen gefordert war. Man hatte irgendwie eine bestimmte Ausgangssituation, weil vielleicht sich ein Spieler auch schon verletzt hatte, irgendwie eine bestimmte Anzahl an Wechseln nur noch möglich war und so. Und das ist schon mal sehr gut. Und das ist ja wohl sogar so ein Hop-on, Hop-off. Also man kann ja wohl auch wieder rausgehen aus dem Spiel.
Korrekt, man kann rein und rausgehen. Und ich muss sagen, ich verstehe, dass die Leute sagen, wuhu, juhu, EA hat ein altes Feature mit reingebracht. Und feiern sich dafür jetzt selber. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist genau das, was die Karrieremodus seit 2-3 Jahren auf jeden Fall fordern. Die wollen so eine interaktive Match-Simulation wie in einem Manager-Spiel. Das wollten die Leute. Und jetzt haben sie es bekommen und es ist irgendwie nicht gut genug. Und ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich habe das gesehen und habe gedacht, geil. Endlich mal wieder ein Grund, Karrieremodus zu starten, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich dachte das auch.
Neben dem Player-Position-Conversion zum Beispiel, wo du halt einstellen kannst, dass Spieler neue Positionen lernen, ja, dein Rechtsverteidiger kann besser dribbeln als dein rechter Flügel, ja, okay, dann schulst du die beiden um, ja. Also da sind Ideen eingeflossen dieses Jahr in den Karrieremodus, die mich dazu bringen werden, nächstes Jahr einen Karrieremodus zu starten. Das weiß ich jetzt schon.
Oh, weißt du, welcher YouTuber auch relativ viele Karrieren, also eigentlich nur Karrieremodus gemacht hat und damit ganz gut gefahren ist eigentlich? Also abseits der großen namens Hansus und Dennis Gaming TV und so?
Nein.
Ja, stimmt. Der ist, glaube ich, mittlerweile inaktiv auch. Ja, ist ja egal. Also ich finde auch, deswegen meinte ich, das ist poliert. Also das ist ja nicht einfach nur so die Reintegration dieses Features, sondern es ist poliert, es ist ein bisschen weitergedacht. Gerade mit diesem also, ne, man dreht irgendwie das Spiel und dann hat man aber eigentlich gar keinen Bock, gerade dieses Spiel weiterzuspielen, weil es ist halt irgendwie nur, weiß ich nicht, irgendein Lulatsch-Verein oder so. Und dann will man eigentlich das einfach nur weiter simulieren lassen, weil man seinen Jungs dann auch zutraut, die wuppen das. Und das ist an sich echt cool, dass man einfach sagen kann, okay, komm, dann simuliere ich jetzt weiter oder so und dann greife ich vielleicht später nochmal ein. Ich finde es richtig gut und das sieht auch von der Präsentation, zumindest in den Screenshots, ich glaube, das ist ja auch diese Champions League Layout gewesen, das sieht natürlich nochmal besonders special aus. Das hat was, es ist cool. Und das ist, wie du gesagt hast, genau das, was verlangt wurde, das ist mit drin, auch dieses Positionen umschulen. Aber auch da muss man sehen, wie gut läuft das alles, wie gut funktioniert das. Es sind aber auf jeden Fall mal ein paar Ideen, die das Gameplay-technisch tatsächlich erweitern, weil gerade die Simulationen waren so undurchsichtig. Die waren so random auch.
Du verläufst dich jetzt gerade so ein bisschen. Aber man muss auch einfach sagen, wir haben letztes Jahr Features bekommen, wie zum Beispiel das dynamische Spielerpotenzial. Keiner hat aber so richtig gerafft, wie nutze ich das aus? Wie kriege ich den Spieler dazu, das richtig zu nutzen? Wie bekommt der dieses Potenzial am Ende ausgereizt? Und da haben sie ja dieses Jahr, da muss man sagen, sie haben ein Feature weiterentwickelt und sie haben es ergänzt. Sie haben das Player Development noch verbessert, dass man eher Spieler dazu bekommt, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, indem sie eben Spielzeit bekommen. Davon hängt es ab. Von der Performance des Spielers hängt es ab, wie er sich entwickelt. Und zusätzlich, und das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Feature, von der Schwierigkeit, vom Schwierigkeitsgrad, auf dem du spielst. Das finde ich persönlich ein sehr, sehr cooles Feature, das damit einfließt, um einfach die Entwicklung zu fördern der Spieler und dann eben auch die Möglichkeit, Spieler in Position zu verändern, weil es war ja in den letzten Jahren auch oft so, Spieler haben sich eher dann entwickelt, wenn sie auf ihrer Position gespielt haben. Aber auf der Position waren sie halt eben immer nicht am besten. Oder du hättest sie eher woanders gebrauchen können. Und jetzt diese Möglichkeit, Spielern neue Positionen beizubringen, in Kombination mit dynamischem Potenzial und dem neuen Spielerentwicklung, finde ich sehr, sehr interessant. Und dazu kommt ja auch ein ganz neues Attribut, nämlich die Player Sharpness. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon ein bisschen auseinandergesetzt hast?
Ja, es ist im Prinzip wie die Chemie, also ein bisschen. Also in Ultimate Team, weil es bringt, je nachdem, wie hoch dieser Wert ist, einen Boost in manchen Werten oder zieht halt Werte ab, wenn die Sharpness nicht so gut ist.
Genau. Und die Sharpness hochzuhalten ist eben auch Aufgabe des Trainers in dem Moment. Das heißt, du musst deine Spieler vernünftig, die Spannung hochhalten im Team einfach. Würde ich das fast versuchen zu übersetzen. Wenn die Spannung im Team hoch ist und die Leute motiviert und dabei sind und mit dem Kopf bei deinem Team und zum Beispiel nicht mit Wechselgedanken oder sowas, denke ich mal, sowas könnte tatsächlich am Ende auch einen Einfluss haben, dann wird es einfach dazu führen, dass du einfach davon profitierst, wenn du als Trainer richtig, richtig gute Arbeit machst. Und was halt auch dazu kommt, ist eine Sache, die man auch schon einige Jahre gefordert hat. Man kann einen Haufen Talente entwickeln, aber man konnte noch nie zum Beispiel die Skills oder die Weakwood verbessern. Und das, haben sie im Developer Q&A gesagt, sollte jetzt auch möglich sein mit den neuen Trainingseinheiten. Und das finde ich richtig, richtig geil.
Ich gucke gerade auch einfach nur so ein bisschen drüber. Ich habe mich jetzt mit dem Karrieremodus noch nicht so groß befasst. Muss ich auch noch machen, so oder so. Und es sieht schon insgesamt ganz cool aus. Also auch so die Menüs und so scheinen ja auch so ein bisschen überarbeitet zu sein, aber natürlich klar auch abhängig von den neuen Dingen, die jetzt so gekommen sind. Es sieht, also mein Eindruck, das, was ich auf Twitter mitbekommen habe, ist cool schon mal, dass wir diese ganzen Features jetzt damit reinbekommen, aber eben irgendwie waren die Leute gefühlt nicht so zufrieden. Was ich jetzt noch nicht so ganz verstehe, weil klar, so der Big Bang ist irgendwie nicht da, also ne, dass man vielleicht auch da im Karrieremodus sein Stadion ausbauen kann, dass man auch vielleicht wieder diese Trainer, die es ja mal gab, ne, das war ja auch, fand ich, mit eins der coolsten Features irgendwie, dass das vielleicht, also so Mitarbeiter, die in dem Verein noch mit dabei sind oder so, dass das wieder eingeführt wird.
Das ja, ich denke so da auch an den Karrieremodus FIFA 10 zurück, das war schon ganz cool, aber ich muss sagen, ich verstehe, dass dieses Build Your Own Stadium nicht im Karrieremodus drin ist, weil es da eben auch um Lizenzen geht. Du kannst nicht mal eben die Anfield Road umstellen, wenn du mit Liverpool spielst. Und da geht es ja auch darum, dass Leute damit halt auch am Ende Videos oder sowas machen. Ja, und dann ist das zu sehen und das ist einfach nicht so geil. Bin ich ehrlich, kann ich nachvollziehen. Aber, und jetzt greife ich gerne mal auf ein Thema zurück, was wir schon abgearbeitet haben. Warum ist das Build Your Own Stadium Feature zum Beispiel nicht im Pro-Club drin, wo du dein eigenes Wappen sehen könntest oder sowas? Mhm. Ja, das finde ich viel kritischer.
Ja, und um die Brücke vielleicht jetzt zu schlagen, um vom Karrieremodus wegzukommen. Also natürlich, die Pitch-Notes, die findet ihr alle, wenn ihr mal danach sucht, ganz einfach gesagt. Einfach mal bei EA gucken auf der Website, da findet ihr die ganzen Pitch-Notes und das ist sehr detailliert aufgeschrieben. Dafür auch nochmal das Lob, weil das ist wirklich gut, dass da so kommuniziert wird und man tatsächlich mal einen richtigen Einblick bekommt, was da jetzt irgendwie wie reinzählt. Also natürlich noch nicht in der kompletten Tiefe, aber es ist durchaus ein Deep Dive. Das hat, finde ich, den Namen schon verdient. Aber um diesen Bogen jetzt zu machen.
Gerade bei allen Modi außer Pro Club ist es ein Deep Dive.
Ja, okay.
Kind beim Namen. Ja, die zwei Punkte von Pro Club hätten sie sich auch sparen können. Hätten sie Volta und Pro Club Deep Dive gemacht, dann wäre es nicht so aufgefallen, glaube ich.
Ja, vielleicht. So, aber Build Your Own Stadium ist in Ultimate Team drin. Irgendwie. Also das Gute, und das ist, finde ich, eine der positivsten Nachrichten, ein paar Karten wurden einfach mal aus dem Spiel genommen, nämlich Fitnesskarten. Endlich. Es war
Halleluja.
Es war wirklich mit eins der unnötigsten Dinge, die in FIFA waren. Attributkarten. Endlich auch, weil die hat niemand gebraucht. Wirklich niemand.
Das Entscheidende war, EA hat die Attributkarten ja selber quasi kaputt gemacht, indem sie sie in gewissen Modi nicht mehr erlaubt hat. Und da wurden sie von den meisten Leuten am Ende genutzt. Und das ist ganz cool, dass sie sich dann entschieden haben, das jetzt rauszunehmen. Genau wie Fitness rauszunehmen, ist einfach der größte Schritt überhaupt in Ultimate Team, meiner Meinung nach. Dafür werden wir halt andere Packfiller bekommen, die bestimmt dafür da sind, um das Stadion in irgendeiner Art und Weise weiter zu personalisieren.
Ja, aber das ist okay. In Ordnung. Das finde ich voll okay. Wir können ja auch immer noch vielleicht mal dann wirklich über Packs an sich reden. Das kann fast eine komplette Folge sein, wo wir vielleicht auch nochmal einen Gast mit reinkriegen oder so, weil ich finde das sehr spannend. Was sollte in so Packs drin sein? Sind Packs überhaupt fair? Macht das Sinn? Wie sehr hat das einen Einfluss auf Pay-to-Win? Wie sehr ist das Glücksspiel vielleicht? Da gibt es viele Möglichkeiten, drüber zu sprechen. Aber es ist sehr cool, was in Ultimate Team passiert. Auch, dass man jetzt wirklich sein eigenes Stadion bauen kann. Weil es gab ja immer das, ne, dass du dir halt so ein Stadion mit in Packs bekommen hast oder dir kaufen konntest und so. Dann hast du halt irgendwie so für 200 Münzen hast du dir irgendein Stadion geholt oder so. Was ja auch Quatsch ist, weil, also klar, ist nett, jetzt irgendwie so im Old Trafford zu spielen oder so, aber so oft hat man es ja nicht gesehen. Und in der Weekend League war es dann das FEWC-Stadion. Also das war dann so, ne, das hat sich dann irgendwie mir fehlen die Worte schon wieder, ne? So gut ist das.
Jetzt ich finde das mit dem persönlichen Stadion ganz cool, weil das vielleicht auch am Ende dazu führt, dass wir die Möglichkeit bekommen, denselben Kamerawinkel zu behalten durch das ein oder andere Stadion. Das war ja auch mit den vorgefertigten Stadien auch immer so eine Sache, das alles so hinbekommt. Ich denke da an so das ein oder andere Stadion, bei dem man so ein bisschen Motion Sickness bekommen hat, sobald es mal links-rechts ging. Ich find's cool, dass das Stadion wächst. Mit deinen Erfolgen bekommst du Möglichkeiten, das zu verbessern. Das heißt, jemand, der irgendwie ein 30-0 in der Weekend League holt und in Division 1 komplett reingrindet, wird da vielleicht eher nochmal belohnt, ja? Und das siehst du dann halt auch, wenn du gegen so jemanden spielst. Und die Idee dahinter finde ich saugeil. Also ich meine, es gibt Bilder davon, wie man sich eine goldene Ziege da reinstellen kann. Das ist irgendwie abgefahren. Aber ich finde es eigentlich ganz geil, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das bekommt einfach eine persönliche Note. Und das ist total cool, weil so kannst du irgendwie, das ist auch für YouTuber, Content Creator und so, ist das irgendwie cool, weil du kannst dir so eine eigene Vitrine so abbauen. Das soll ja auch mit so einem Aushängeschild dann sein, dass Erfolge wirklich in deinem Stadion präsent sind. Und das ist schon Da freue ich mich. Bin ich sehr gespannt, welche Möglichkeiten das gibt und auch, wie sich das über die Saison hinweg entwickelt.
Absolut. Ansonsten muss man auch einfach sagen, es gibt viele Key-Features in Ultimate Team, die da eingewandert sind, die jetzt sehr, sehr cool sind. Wir wissen noch nicht, wie der Battle Pass aussehen wird, aber es wird anscheinend auf jeden Fall einen geben, denn, und das finde ich auch sehr interessant, es wird Food-Events geben. Nicht so diese klassischen Pack-Events, wie sie bisher quasi als Events bezeichnet wurden, sondern Community- und Team-Events, wo man dann eben gewisse Aufgaben erledigen muss, halt wieder, Richtung Objectives. Und die werden dann ganz besondere Attribute oder Gegenstände zum Beispiel freispielen. Und da muss man eben entweder als Community zusammenarbeiten, was ich eine sehr geile Sache finde, dass EA das versucht. Hängt dann eben am Ende an der Community, wie es läuft. Und bei den Team-Events muss man sich zum Beispiel für eins entscheiden. Da haben sie jetzt als Beispiel zwei der Coverstars genommen, Team Haaland oder Team Joao Felix. Aus Prinzip würde ich jetzt hier Joao Felix wählen. Und da muss man Aufgaben mit Joao Felix erledigen, sowas wie Joao Felix muss uns so viele Tore in der Woche oder sowas erzielen und also das haben sie zumindest in dem Trailer, sah das so aus, so, oder wurde drüber spekuliert, glaube ich, in der Community, dass es dann so ist, so quasi, okay, hier ein Hattrick mit Felix, du machst dies, du musst jenes mit den Karten in der Starthilfe und sowas erledigen und dafür gibt's extra, und das finde ich sau nice, ehrlich. Und Ja, das ist cool. Und dann sagen die zum Beispiel hier, Teams can be crafted using any type of theme or competition. Are you a Pelé or Maradona Fan? Premier League or Bundesliga? How about Robots and Dinosaurs or Sea Monsters? Und EA lässt sich die Option, anstatt die einfach nur in den Season Pass zu integrieren, diese Dinger, da richtige Wettbewerbe draus zu machen. Und das finde ich richtig cool. Das ist generell für mich grindable Content, ehrlich gesagt.
Ich hoffe, dass wir mehr in wirklich diesen grindable Content kommen. Ich hoffe, dass, und das ist ein großes Thema, was mich beschäftigt, dass Icons generell, also da bin ich sehr gespannt, wie mit Icons umgegangen wird. Denn die müssen irgendwie zugänglich sein. Also, wir haben schon so oft auch drüber gesprochen, klar, dass ein Ronaldo und Pelé und sonst was nicht so einfach zugänglich sein sollten wie ein Littmanen. Aber jede Icon muss für jeden Spieler irgendwie zugänglich sein. Egal, wie weit die weg ist, aber sie muss zugänglich sein. Also, und da sind die Icon-SBCs oder eben irgendwie so ein Aufgabenset, wo, und weißt du, ne, du kannst ja so ein Ronaldo auch erst dann im März oder sowas komplett freischalten können, so. Das ist ja voll okay, ne, also so ein Prime-Moment oder was weiß ich, ne. Aber du musst die Möglichkeit ja haben, irgendwie, oder? Und ich finde,
ja,
wenn
wir
du
haben
das
ja jetzt diese, da können wir ja gerne drauf eingehen. Ich meine, lass uns noch kurz das Wichtigste eigentlich zu Ende bringen. Wir haben ja drüber geredet schon vorher, dass der Koop-Modus kommt. Wir haben ihn jetzt in Squad Battles, Rivals und Friendlies kommt er. Leider kann man sich nicht einladen, also 2 gegen 2 einladen. Das wäre eine super Möglichkeit gewesen für Events. Da hat EA das Feature einfach nicht zu Ende gebracht. Das muss man ganz klar kritisieren an dem Moment. Das muss man ganz klar sagen. Ich denke, ansonsten ist das Koop-Feature eine tolle Sache. Ich denke mal, wir beide werden auch die ein oder andere Runde Koop bestimmt mal drehen.
Ja, also wir brauchen wieder irgendwie ein Koop-Game. Tatsächlich. Dann wird das wohl FIFA.
Genau. Und eine Sache, die ich noch unbedingt aufgreifen möchte, weil ich sie wirklich, wirklich gut finde, sind die Meaningful Moments. Hast du dich damit schon mal befasst?
Ja, habe ich. Ich finde das sehr gut. Das ist eine Sache, die ist mir mal aufgefallen. Ich habe mal eine Zeit lang so ein 11-Torhüter-Team gehabt und hatte dann den Schauner. Damals war er, glaube ich, bei St. Pauli noch. Und der hat ein Kopfballtor gemacht, so eine klassische Situation, irgendwie kurz vor Spielende, Torwart geht mit vor, macht nach einer Ecke ein Kopfballtor. Und ich dachte so, wie cool wäre das, wenn der jetzt einfach richtig gute Kopfballwerte hätte. Einfach nur, weil er halt, der hat einen Inform bekommen und einfach nur, weil der ein Kopfballtor gemacht hat, kriegt er halt für einen Torwart extrem gute Kopfballwerte. Wäre ja irgendwie witzig. Und genau in diese Richtung soll es gehen, dass die Special Items, die kommen, wirklich an diese Momente angelehnt sind. Ne? Also beispielsweise, keine Ahnung, David Alaba.
Alexander Arnold tritt einen krassen Freistoß und kriegt dann halt eben einen Boost auf Freistoß und nicht auf Verteidigen oder sowas. So diese klassischen 0815-Updates, die wir bisher kennen, sondern eben momentebezogene Updates. Wenn ein Ciro Immobile einen Volley aus 30 Metern reinmacht, bekommt er halt Volley und Longshots geboostet wahrscheinlich, anstatt eben einfach nur Schuss an sich. Und das ist cool. Das Einzige, und da habe ich mit Benny die Tage drüber geredet, was ich ein bisschen interessant finde, ist, wie sich dann Inform-Ketten entwickeln. Werden diese Moments-Upgrades dann eben berücksichtigt beim nächsten Inform oder bekommt er dann einen spezifischen Moments-Upgrade wieder?
Ich würde
das
ja
wird, glaube ich, interessant zu beobachten sein.
Ja, voll. Also ich fände es gar nicht so schlimm, wenn du sagen kannst, okay, die steigen natürlich im Rating weiter auf, ne? Also, ne, du hast halt irgendwie einen 80er, dann hast du 82er, 84, blablabla, aber die sind einfach unterschiedlich. Also der 82er zum Beispiel hat halt die krassen Freistoßwerte. Dafür hat dann der 84er mehr Tempo beispielsweise. Also besser, aber dafür schlechtere Freistoßwerte. Also ich finde das gar nicht so schlimm.
Das würde halt die Karten an sich auch interessanter wieder und unabhängiger voneinander machen. Genau.
Und damit bist du dann nicht so, okay, du kaufst dir halt einfach immer den besten Inform von Messi, weil das ist halt einfach immer der beste so. Sondern vielleicht ist der eine Messi deutlich schneller als die anderen, aber ist halt insgesamt schlechter bewertet. Und dann ist das ja auch wie mit den Icons so, ne? Du hast dann so, weiß ich nicht, verschiedene Positionen, das kann.
Ja, oder
richtig,
du kannst endlich
werden.
Mal einen Messi auf dem Flügel spielen, weil er schnell genug ist, während du den anderen Messi richtig geil im ZOM spielen kannst, weil die Passwerte noch krasser sind.
Genau.
So, ne? Also die Ideen finde ich total geil und ich würde mich darauf tatsächlich auch einlassen, aber da müssen wir tatsächlich schauen, wie es nachher umgesetzt wird. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Trent Alexander-Arnold 2 Informs bekommt und der erste macht einen mega Freischuss und der zweite macht das Tackle des Jahrhunderts und dann kann der Freischüsse schießen und tackeln, der nächste. Das wäre halt auch interessant. Sage ich auch nichts gegen. Müsste man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich finde es gut, dass sie diese Meaningful Moments beachtet haben. Weil wie oft hatten wir es schon in den letzten Jahren, dass ein Spieler einen mega krassen Volley macht und dann kriegt er ein Schussupdate und hat immer noch irgendwie nur 67 Volley. Mhm. Das war schade. So, und schade war auch, und da greife ich jetzt dein Thema auf, dass wir keine Icon-SBCs letztes Jahr hatten. Ich bin ehrlich gesagt ein Fan von der Methodik der Swaps, bin ich ehrlich. Aber, und da habe ich tatsächlich auch mit Benny die Tage drüber geredet, weil wir uns auch unterhalten haben, als wir unterwegs waren. Ich finde, es sollte am Anfang des Jahres oder des FIFA-Jahres durchaus mit Icon-Swaps starten. Gegen Ende des FIFA-Jahres sollten SPCs dazukommen und ich finde, Icons sollten wieder SPC-Futter sein dürfen. Denn dadurch lässt du den Leuten die Möglichkeit offen, alte Swap-Spieler, die sie nicht mehr brauchen, in Icon-SPC zu was Neuem zu verbauen. So sind ganz viele Icons in irgendwelche 0815-SPCs gelandet. Anstatt das jetzt einfach richtig zu machen, ich finde, es sollte eine Kombination aus Swap und Icon-SPCs sein. Vor allen Dingen sollten die Swap-Badges besser der Power-Curve angepasst sein. Das erste war noch in Ordnung, das zweite war so lala, das dritte war halt kompletter Müll.
Ja, ich stimme dir in 100% der Punkte zu. Vielleicht erstmal kurz das Update, wie sind die Icons nun strukturiert? Wir haben einige neue Icons bekommen. Die interessantesten finde ich jetzt erstmal Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm. Also Philipp Lahm ist die große Hoffnung, dass der entsprechende Wert hat, dass es der neue beste Rechtsverteidiger in-game ist. Bleibt mal
das
abzuwarten.
Das kann ich dir jetzt absolut schon sagen, das wird nicht passieren. Ein Philipp Lahm wird zu langsam und physisch zu schlecht sein, um nachhaltig Eindruck in diesem Spiel zu hinterlassen. Je nachdem, wie es sich spielen lassen wird. Aber ich gehe davon aus, leider, dass er tatsächlich zu langsam sein wird. So blöd es klingt.
Weißt du, was er dann
der
ist? Der Fipsi
ist einfach nicht geeignet für FIFA Ultimate Team, wenn das nicht gerade so eine End-of-an-Era-Karte-Style wird. Also ich habe auch ein paar Predictions schon gesehen und die sind durchaus realistisch. Ich weiß gar nicht, ob hier schon alle Versionen von Philipp Lahm auch gezeigt wurden in der Pitch-Notes. Ich habe es gerade mal auf, aber ich glaube...
Nee, da wurde gar nichts gezeigt. Es wurden noch gar
genau,
keine
Genau, das wurde nur einfach gezeigt. So, und ich habe jetzt schon gesehen, dass die Base-Icon Linksverteidiger, die mittlere ZDM Prime-Rechtsverteidiger und Prime-Icon-Moments auch Rechtsverteidiger. Die Verteilung finde ich am sinnvollsten bei ihm tatsächlich. Und ich glaube, höchstens der Prime und die Prime Icon Moments könnten als Rechtsverteidiger einigermaßen taugen. Der Linksverteidiger wird nicht sonderlich hilfreich sein, weil da wird es auch einfach schon von den normalen Karten Optionen geben, die ausreichend sind. Und der ZDM, dafür ist Fipsi dann wahrscheinlich auch am Ende nicht geeignet. Ich freue mich, dass er dabei ist. Bin ich ehrlich, freue mich wirklich drüber. Ist eine coole Karte. Aber er wird am Ende wahrscheinlich einfach hinten runterfallen, sind wir ehrlich. Ich sehe da mehr Hoffnung liegt bei mir da tatsächlich auf dem klassischen Box-to-Box-Schweini. In seiner Prime-Version wird das wahrscheinlich ein übelstes Monster im ZDM, glaube ich.
Ja, da müssen wir mal abwarten. Also das sind natürlich, also jetzt als Bayern-Fan sowieso, sind das zwei Icons, die ich absolut gerne sehen möchte. Und ich glaube, das sind auch zwei Sympathieträger so an sich. Auch mit Nationalmannschaftshintergrund und so weiter und so fort. Interessant finde ich auch Samuel Eto'o. Da gab es ja auch schon Spekulationen im Vorfeld, dass der mit dazukommt. Auch den richtig cool. Und damit haben wir schon wieder eine Barca-Legende. Ne? Also es sind mittlerweile so viele Spieler bei den Icons dabei, die bei Barca gespielt haben.
Und irgendwie ist ja nicht dann der Einzige, der dabei
nee, genau.
ist jetzt.
Xavi auch. Oh, das ist wirklich für mich auch großer Xavi-Fan. Herrlich. Der wird auch wahrscheinlich sehr schwer spielbar sein, weil er klein ist und so. Aber da freue ich mich
Xavi drauf. Xavi wird die klassische Verratti-Karte. Kann passen und dribbeln. Kann nicht richtig laufen, nicht richtig verteidigen und richtig stark ist er auch nicht. Und da ist die Frage, kriegt EA die Spielintelligenz dieses Spielers in FIFA 21 auf den Platz? Das ist die Frage. Werden solche Spieler mehr wert sein auf dem Platz? Spieler, die passen und dribbeln können, einfach im Mittelfeld. Das muss ja auch einfach einen Wert haben, denn das sind Key-Elements einfach im Mittelfeld.
Ja.
Und das ist die Frage. Da ist dann wieder Hands-on aufs Gameplay tatsächlich. Und ich muss aber auch sagen, wir können ja einmal das Badge nennen, was noch dabei ist. Cantona ist dabei, der war ja sowieso schon bekannt. Ashley Cole finde ich mega geil. Neuer Außenverteidiger-Icon neben Philipp Lahm. Super coole Karte. Peter Cech finde ich auch mega geil. Ja, Lord Helmchen, wer kennt ihn nicht? Dann haben wir noch Fernando Torres. Bin gespannt. Ich glaube, die Karte könnte nicht ganz so geil werden, wenn ich ehrlich sein soll. Ich glaube, die Prime-Version könnte cool werden, weil die vielleicht 4-4 bekommt. Alle anderen Versionen eher 3 Sterne. Und dann wird es vielleicht einfach nur laufen und schießen. Und ja, mal gucken. Ich bin gespannt auf Puskás. Was mich sehr schockiert hat, war das Feedback teilweise unter dem Tweet. So, wer ist denn Puskás? Ich dachte, das ist nur ein Award. Da habe ich gedacht, Freunde, also wenn ihr euch mit Fußball beschäftigt, könnte man den schon kennen. Naja, dann halt eben Schweinsteiger und Philipp Lahm sind dabei. Dann haben wir noch Šuka. Eine kroatische Legende, auch sehr, sehr geil, bin gespannt. Und worüber ich mich freue, tatsächlich, ist Nemanja Vidic.
Ja, das war mal eine Zeit lang der weltbeste Innenverteidiger, bis er dann irgendwie Ich glaube, so nach der WM 2006 oder so ist da so ein bisschen sein Stern untergegangen. Da war er dann nicht mehr der Weltbeste und dann war, ja, es ist so ein bisschen ausgelaufen. Also ich glaube nicht, dass das die krasseste Innenverteidigerkarte wird, aber auch spannend, weil Spieler, mit dem ich jetzt auch was anfangen kann, auf jeden Fall. Insgesamt muss man zu den Icons vielleicht noch sagen, es gibt 100 Icons. Also das wurde jetzt unter The Foot 100, glaube ich, läuft das. Und es gibt jetzt 100 Ikonen. Und damit hat es auch einen Deckel. Und das tut auch gut, dass das mal endlich einen Deckel hat, weil sonst sind so viele Icons und man muss es ja auch alles mal 4 rechnen und so. Ist ja, schön, genau, weil die Chance wird größer, eine Icon zu ziehen, aber das ist trotzdem irgendwie, das nimmt ein bisschen Überhand. Es gibt ja auch so viele Icons, die man einfach gar nicht spielen kann. Und wäre natürlich gut, wenn die irgendwie dann. Also erstmal wäre schön, wenn jede Icon irgendwann mal in so einem Swap oder so vorkommt. Also dass man da allein schon mal jede Icon irgendwie mal bekommen könnte. Egal, ob das die Babyform ist oder sonst was. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, eine deutsche Ikone ist mittlerweile wieder raus, nämlich der Jens Junge. Der Jens Lehmann ist nicht mehr mit dabei.
Ja, dessen Vertrag ist einfach ausgelaufen, hat keinen Skandal oder sonstiges zu tun. Die Foot 100 finde ich eine gute Idee, um das Ganze zu begrenzen. Andererseits muss man halt eben sagen, wir haben 4 Versionen von jeder Karte und damit sind es 400 Icons. Sind Icons damit überhaupt noch so besonders? Das ist die nächste Frage, die sich dann da anschließt. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich tue mich schwer. Ich würde mir lieber wünschen, dass wir wieder zu einer Icon-Version pro Karte zurückkehren und dann macht lieber eine Foot 200 draus und die besten 200 Spieler der Welt von früher, einfach da rein, eine Version der Karte, die dann einfach akzeptabel wird, so wie früher, keine Ahnung.
Da stimme ich dir nicht zu. Da stimme ich dir echt nicht zu. Weiß nicht. Weil ich finde jetzt zum Beispiel gerade mit Philipp Lahm, der hat 3 verschiedene Positionen in seinen Icons. Und ich finde das schon cool, dass, wenn man das richtig ausspielt und richtig nutzt, dass, also diesen Verlauf und irgendwie in der Karriere und dieses wirklich eine Story daraus macht, dann ist das richtig cool. Und dann hat das ein cooles Element, weil so hat man dann irgendwie eine Verbindung zu der Icon und kann die irgendwie upgraden und muss dann aber sein Team vielleicht auch ein bisschen umbauen, weil eben Philipp Lahm dann nicht mehr irgendwie auf rechts spielen kann, sondern nur noch im ZDM oder so. Und dann, das kann schon was machen. Und das ist cool. Aber es muss auch richtig eingebunden werden.
Ja, es muss vernünftig eingebunden werden und allgemein muss mit den Icons, weiß ich nicht, also ja, wir haben jetzt die Foot 100, das würde sich ja anbieten für 4 Icon-Swaps, jeweils 25, jede Version, jede Karte kriegt mal eine Version in die Swaps, das wäre ja irgendwie simpel und effektiv gedacht, aber ich denke, so wird es am Ende nicht werden, wir werden ein paar Icons eben nicht sehen, da bin ich mir sicher, sofern denn Icon-Swaps als solche noch da sind, ja. Weiß ich nicht. Also ich finde die Auswahl an Neuzugängen sehr gut tatsächlich. Ich denke mal, Nemanja Vidic könnte so ein Mix aus Ferdinand und Kempel werden. Ein schnelles Tier auch einfach. Und das hätte er auch verdient. Auf den freue ich mich tatsächlich ein bisschen zu sehen, wie die Werte sind. Lahm, Schweinsteiger, Torres und so. Ich glaube, die werden nicht so überraschend sein. Puskas wird interessant zu sein, wie man den einfängt, denn keine Ahnung, der ist so ein bisschen Shaqiri-Style. Kleiner, kräftiger Würfel mit dem linken Fuß. Ich weiß nicht, ob der brauchbar wird oder nicht, aber der könnte sehr interessant sein. Ich meine, der Mann ist auch nur 1,66 groß gewesen. Also ich bin wirklich gespannt, wie sie Puskas einfangen. Das reizt mich eigentlich am meisten von den Icons, die gekommen sind. Scheiß auf Cantona, scheiß auf Cole, Eto'o, Schweinsteiger, egal. Ich will wissen, wie Puskas da rauskommt am Ende. Der interessiert mich echt am meisten.
Wir werden mal jetzt sehen, was an Informationen aktuell rauskommt zu FIFA 21 schon, denn das ist vielleicht jetzt die Info, mit der wir auch dann diese Folge beenden. Die Beta ist raus und ganz viele Spieler haben einen Link bekommen, mit dem sie sich dann registrieren können und schon mal Einfluss nehmen können jetzt. Und das ist, finde ich, mit einer der wichtigsten Phasen jetzt noch, denn die Spieler können Rückmeldung geben. Es haben, glaube ich, nicht alle, aber sehr viele Verified Player einen Link bekommen, also auch aus der deutschen Szene, ganz, ganz viele Profis und so, die natürlich sich sehr viel auch mit dem Spiel beschäftigen, die auch konstruktiv in der Theorie zumindest Feedback geben können. Deswegen gerade auf Twitter machen die Tweets die Runde, Jungs, gebt konstruktives Feedback. Also nicht nur gebt überhaupt Feedback, sondern gebt auch konstruktives Feedback. Und nutzt
dazu
eure Chance.
Halt auch, ja, die Chance nutzen ist das eine. Das andere ist nicht nur Textwände nutzen, sondern eben auch Videoclips. Das ist entscheidend, damit die Producer auch einfach noch ein bisschen besser nachvollziehen können, wo passiert die Situation, wann passiert das, wie passiert es, dass man einfach diese Reproduktionsmöglichkeit für die Entwickler auch hat, dass es am besten eben einfach mit Videoclips unterlegt ist und nicht nur Wall of Text, der da steht. Und da gibt es echt für euch die Möglichkeit, die ihr einen Zugang habt, nochmal ein bisschen Einfluss zu nehmen. Vielleicht das wurde ja auch letztes Jahr kritisiert, nicht vielleicht, dass du direkt Einfluss nimmst, noch dieses Jahr auf das Spiel, was rauskommt. Du wirst sicherlich Dinge finden, die du da auch anmerken kannst und die sie vielleicht noch ändern können. Aber du nimmst nachhaltig Einfluss, vielleicht auch für die Entwicklung fürs nächste FIFA. Da muss man auch immer ein bisschen drüber nachdenken. Viele denken viel zu kurzfristig, denken, okay, ich habe jetzt die FIFA 21 Beta, wenn ich jetzt hier Feedback gebe, verändere ich noch Dinge in FIFA 21. Das würde ich nicht grundlegend feststellen, sondern ich würde einfach sagen, du veränderst auch einfach Dinge für FIFA 22 noch. Weil es ist nicht unbedingt so einfach, jetzt in einem aktuellen Bild noch was reinzumachen. Das sage ich so, wie es ist. Ich weiß da auch nicht viel mehr als ihr, aber ich behaupte mal, die Möglichkeit, da am Ende nachhaltig was zu verändern, ist größer als nur in FIFA 21. Und ihr solltet einfach mit dem Gedanken da reingehen, dass ihr mit dieser Beta Einfluss nehmen könnt auf das Spiel, was euch so viel am Herzen liegt.
Und das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Den nehme ich jetzt einfach so. Wir haben jetzt nicht über jedes Detail gesprochen in den Pitch Notes, aber ich denke, ihr habt einen groben Überblick bekommen, was wir auch an Features gut oder schlecht finden. Ich denke, das hauptsächliche Ding war dabei. Ansonsten reichen wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge nach. Es kommen ja jetzt nach und nach immer mehr Infos zu FIFA 21. Ich habe noch nichts vorbestellt. Ich werde es auch nicht vorbestellen. Aber ich lasse mich dann einfach mal überraschen, was so passiert. Man kriegt es ja meistens eh ein, zwei Tage irgendwie vorher, wenn man irgendwie im Laden schon mal ist und mal nachfragt. Das als kleinen Tipp schon mal. Ich freue mich auf die nächste Folge, Mero. Und mal gucken, was bis dahin dann rausgekommen ist. Es gibt vielleicht, ich weiß nicht, ich gucke mir nicht diese Beta-Leaks an. Also ich werde gleich auf Twitter gehen und mir das erstmal muten, dass ich da nichts von sehe. Weil irgendwie, ich will mir das einfach jetzt noch aufbewahren, bis es offiziell rauskommt. Gerade auch mit den Icons
also
und
den,
so.
Den FIFA 21 Beta-Leaks-Account habe ich auch gemutet tatsächlich, weil das reizt mich in dem Sinne auch einfach gar nicht. Es nervt mich vor allen Dingen auch. Also ich habe vorhin kurz auf den Account geguckt und das Erste, was gesammelt wird, sind einfach nur Fehler über Fehler und ich denke mir, Dude, das ist eine Beta, dass da nicht alles perfekt läuft oder alles perfekt drin ist, ist doch irgendwie klar, aber da wird halt schon, sagen wir mal, direkt Stimmungsmache betrieben und das nervt mich einfach jetzt schon. Das Spiel ist noch gar nicht draußen und eigentlich ist es schon wieder das schlechteste FIFA, das jemals rausgekommen ist. Aber ich habe Hoffnung für FIFA 21 dahingehend, dass es eben auch Weekly Challenges geben wird mit Silber- und Bronze-Squad-Restriktionen in. Mit Silber- und Bronze-Restriktionen in Foot-Friendlies und damit haben die Silber- und Bronze-Karten vielleicht mal wieder einen Mehrwert, wenn die einfach auch coole Belohnungen geben, die Aufgaben. Und da freue ich mich drauf, da bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird. Und ich glaube, damit verabschieden wir uns dann diese Woche von euch und wünschen euch noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende, wann auch immer ihr das hört.
Danke, Rufus.
Es ist einfach ermüdend.